Ja, ein etwas anderer Einstieg heute. Es geht ja um Gebet. Und wir haben die Woche, ja, unsere Gebetswoche in der Gemeinde hinter uns. Und vielleicht hat der ein oder andere schon gesehen, der hier reingekommen ist, dass es da eine blaue Pinnwand gibt und an der sind ganz viele Kärtchen angepinnt. Das sollten alle die, die schon zwei oder dreimal hier im Gottesdienst waren oder öfter, die sollten sich da wiederfinden. Ich habe erst 70 Kärtchen gedruckt, wo wir dann die Namen eingetragen haben, aller, die in der Gemeinde sind, zur Gemeinde gehören oder auch so ab und zu mal auftauchen. Und die 70 Kärtchen haben tatsächlich nicht gereicht, also musste ich nochmal welche nachdrucken. Da hängen jetzt so ungefähr 80 Kärtchen. Und für jeden Namen, also für jede Person, die auf dem Kärtchen steht, haben wir in der Woche gebetet. Also du wurdest vor den Thron Gottes gebracht im Gebet. Weil wir sind Brüder und Schwestern vor unserem Herrn Jesus Christus. Wir sind eine Familie, ein Leib. Und die Bibel sagt, dass einer für den anderen einstehen und eintreten soll. Und das haben wir diese Woche im Gebet gemacht. Wir haben gestartet am Dienstag mit 10 Leuten. Dann ging es leider etwas zurück. Dann waren wir 6 Leute und zum Schluss waren wir noch 5 Leute. Aber wir haben die Woche gebetet für die Gemeinde, für euch, für die Stadt, für den Landkreis, für die Regierung, für ja, auch Israel haben wir mit einbezogen und dafür, dass Gottes Reich komme und sein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Amen. Ich habe mal wieder das Flipchart mitgebracht und wenn es heute um das Gebet geht, dann möchte ich da 2 Bereiche anschauen. Ich schreibe hier einmal sichtbar dran. So, ich habe auf der Konferenz gelernt, da macht man so ein paar Kringel drunter, dann sieht es schöner aus. Also, es gibt einmal den sichtbaren Bereich, in dem leben wir. Und in diesem sichtbaren Bereich, in diesem sichtbaren Bereich, da handeln wir. Und unser Handeln, das hat dann irgendeine Auswirkung. Zum Beispiel, gestern Abend, als es zur Abendessenzeit ging, musste irgendwer Essen machen. Und also ganz oft macht das meine Frau. Und gestern Abend habe ich gesagt, ich mache das. Und dann habe ich mich da hingestellt und dann musste man Zucchini schneiden. Also habe ich festgestellt, alles gar nicht so einfach, wie das dann immer aussieht. Ja, also habe ich mich gar nicht so geschickt angestellt. Ich musste was tun, ich musste handeln und dann hatte das eine Auswirkung. Nämlich wir hatten dann was zum Abendessen. Das kennen wir in unserem Leben bei allen möglichen Dingen. Unser Tannenbaum ist jetzt entsorgt worden, der musste irgendwie an die Straße gebracht werden. Da hatte ich gesagt, ja, ich kümmere mich drum. Und Samstagmorgen lag ich noch im Bett und als ich aufstand, hatte ich auch nicht mehr dran gedacht, aber der Tannenbaum war weg. Da hatte nämlich meine Frau gehandelt. Ja, die hat den dann morgens rausgelegt. Somit in unserer natürlichen Welt ist das ganz klar. Wir tun etwas, wir handeln und dann hat das irgendwelche Auswirkungen. Was ist jetzt aber, wenn wir mit unserem Handeln das nicht beeinflussen können, was wir gerne hätten? Ganz einfaches Beispiel, das Wetter. Es stürmt und es soll aufhören zu stürmen. Oder es regnet, wir bräuchten aber Sonnenschein. Wir haben das letztes Jahr so toll erleben dürfen, bei der Taufe. Das ist mir immer noch eindrücklich in Erinnerung. Wie es geregnet und geregnet hat und meine Wetter-App vorausgesagt hat, nur Regen, den ganzen Tag Regen. Dann habe ich extra nicht Nordheim, ich habe schon Hattorf genommen, damit es auch stimmt. Ja? Und Hattorf, Regen, Regen, Regen. Und wir kamen hin und es hat geregnet. Und während unseres Gottesdienstes klarte es über Hattorf auf, also anders kann ich es nicht sagen, über Hattorf. und wir haben getauft und die Täuflinge standen im Sonnenschein, im Sonnenstrahl. Und als wir am Abend zurückgefahren sind von Hattorf, ich war aus Hattorf draußen und ich musste die Scheibenwischer auf schnellste Stufe stellen, so hat es geschüttet. Und Arbeitskollegen, die haben mir gesagt, ja, das Wochenende, das war ja nichts, ne? Nur Regen. Da habe ich gesagt, ja, wir haben getauft, es war Sonne da. Und dann haben die gesagt, na, das gibt's gar nicht. Ja, aber es gibt Dinge, da haben wir mit unserem Handeln im Sichtbaren keinen Einfluss drauf. Da gibt es eine Trennung, eine Grenze. Und das hier ist das Unsichtbare. Das Unsichtbare, das ist das, wo Gott ist. So, in aller Regel sehen wir Gott nicht. Er offenbart sich. Wir können ihn manchmal leben, manchmal spüren. Manch einer durfte auch da mal einen Blick hineinwerfen. Aber in aller Regel ist das getrennt. Es ist sichtbar und unsichtbar. Wenn es jetzt darum geht, dass unser Handeln die Auswirkung nicht tatsächlich beeinflussen kann, wie beim Wetter oder bei Krankheit oder bei Befreiung aus einer Abhängigkeit oder bei der Errettung eines Menschen, dann haben wir eine Möglichkeit. Wir können uns an Gott wenden. Das ist das Gebet. Und wenn wir uns mit unserem Gebet an Gott wenden, dann handelt er. Er handelt vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorgestellt oder gewünscht haben. Oder nicht immer zu dem Zeitpunkt, zu dem wir es gerne hätten. Aber manchmal, da erleben wir auch, dass Gott Gebete ganz direkt beantwortet. Jetzt heißt der Titel heute, vielleicht Willi, kannst du das nochmal anwerfen, so diese erste Folie, Gebet, Kampf oder Krampf. Ich habe so erlebt, dass manchmal im Christsein das Gebet etwas verkrampft ist oder überhaupt ein Krampf ist. Dass manch einer vielleicht irgendwo auch Scheu hat zu beten. Und ich habe mir so überlegt, wenn man sich das Bild mal anguckt, kann man das da irgendwo drin wiederfinden. Und dann habe ich so festgestellt, ich glaube, wenn uns dieser Bereich nicht wirklich bewusst ist, dass unser Gebet an Gott geht und Gott handelt, sondern wir hier nur in dem Bereich bleiben, dass wir denken, okay, ich muss ja beten und irgendwie soll dann was passieren. Irgendwie bete ich mal und irgendwie wird schon was geschehen. Dann kann das Ganze, also ich kann noch nicht schreiben und sprechen gleichzeitig wie der Johannes Hartl. So, dann kann das Ganze ein Krampf werden. Das merkt man manchmal vielleicht auch daran. Wenn ich bete und ich merke, hey, ich bin im Geist jetzt eigentlich vor dem Thron Gottes, was ich gerade erzählt habe. Ja, vor diesem Gott, da stehe ich und zu ihm bete ich jetzt. Dann habe ich gemerkt, dann fließt da etwas ganz anderes aus mir heraus und aus meinem Herzen, als wenn ich das Gefühl habe, ich sitze jetzt in meinem Wohnzimmer und ich bete jetzt mal. Aber ich stehe innerlich eigentlich gar nicht vor dem Thron Gottes. Und da habe ich schon lustige Gebete gehört, dass man zusammensitzt und dann fängt einer an zu beten, Herr, ich danke dir, dass wir jetzt hier zusammen sind in der Müllerstraße bei Bruder Meier im dritten Stock, als ob Gott nicht wüsste, wo wir sind. Ja, ich muss es ihm ja nicht erklären. Und manchmal kommen dann auch eher so Erklärungen oder Erzählungen an Gott dabei raus. Gebet, das sich an den Thron Gottes richtet, in dem Bewusstsein, ich stehe vor dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und mit dem darf ich mich jetzt unterhalten und mit dem darf ich reden. Das hat, glaube ich, dann nochmal so eine ganz andere Tiefe. Aber es ist umkämpft. Denn die Bibel sagt davon, dass der Teufel, unser Widersacher, dass er uns gerne hier lassen würde. Solange wir hier beten und nur irgendwie so erwarten, irgendwie wird sich schon was tun, aber gar nicht wirklich so vor den Thron Gottes kommen, das sind wir nicht weiter gefährlich für ihn. Aber wenn wir es schaffen, dass wir durchbrechen im Gebet, dass wir uns bewusst machen, hey, Jesus, du lebst, und wo zwei oder drei versammelt sind, da hast du gesagt, da bin ich mitten unter ihnen. Du bist jetzt hier. Jesus, auch wenn ich dich nicht sehe, du bist hier. Und dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und zu dir bringe ich jetzt mein Gebet. Und ich weiß, dass du der König bist, dass du die Macht über alles hast. Das ist so ähnlich, wie wenn ein Kind in der Schule ist, also ich weiß, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube die Marie, war die Marie oder war es Paula, die war mal zeitgleich mit dem größeren Bruder, mit Lukas in Moringen auf der KGS, ich glaube es war Lukas. Und ich kann mich erinnern, irgendwann sagte er mal so zu seiner kleineren Schwester, also, wenn dich irgendeiner ärgert oder so, ne, aus deiner Klasse, ne, dann sagst du mir mal Bescheid, ja, ich bin der große Bruder. Und wir haben einen Bruder, Jesus Christus, der ist größer und stärker und mächtiger als alle. Und der steht hinter uns. Das finde ich so schön an diesem Bild, wo dieses Mädchen da kniet und betet und im Spiegel, da sieht man den großen Bruder Jesus, wie er hinter ihr steht und ihr Vollmacht und Autorität gibt. Weil der Teufel weiß, dass es für ihn gefährlich wird, wenn wir mit unseren Gebeten wirklich zu Gott kommen und Gott dann handelt. Deshalb ist das eine Zielscheibe für ihn. Er möchte dich und mich gerne davon abhalten, diesen Bereich in Anspruch zu nehmen, dahin zu kommen, weil er weiß, dass er da den Kürzeren zieht. Auf der Seite kann es keiner von uns mit ihm aufnehmen. Ich weiß, manchmal gibt es so Darstellungen, wo der Teufel, ne, mit zwei Hörnchen oder irgendwie so einem komischen Hinkefuß oder so dargestellt ist und vielleicht irgendwie auch ein bisschen klein oder lächerlich oder dumm gemacht wird. Er ist ein geistiges Wesen, und er war einer der höchsten Engel. Er hatte Macht und Autorität. Und diese Macht und Autorität, die hat er missbraucht. Und er wurde aus dem Himmel geworfen, aber er hat immer noch Macht und Autorität auf dieser Erde. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir nicht in unserer Stärke kämpfen und nicht meinen, ah, nehme ich alles locker, kriege ich schon alles auf die Reihe. Ja, Teufel, komm nur her. Na, dann kriegst du bitsch, 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 links und rechts eine. Sondern wenn wir uns bewusst machen, dass wir mit Jesus stehen können vor ihm. Weil Jesus in uns ist stärker als der in der Welt ist, sagt Gottes Wort. Somit, das weiß der Teufel auch. Und deshalb ist das so ein Angriffspunkt. Im Epheserbrief, jetzt muss ich mal gucken, wo ich meine Bibel Bibel habe, im Epheserbrief, Kapitel 6, da lesen wir das. So, lass mich einmal gucken. Da habe ich schon Epheserbrief, Kapitel 6. Im Vers 10, da schreibt uns Paulus: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das drückt genau das aus. Sei nicht stark bei dir selbst, sondern komme zu Gott. Sei stark in ihm und in der Macht seiner Stärke, die dann etwas bewirkt. Und ein kleines Stückchen weiter heißt es, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Hier sagt er auch nicht, ach, das ist alles Pillepalle, sondern da heißt es, gegen Gewalten, gegen Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Dagegen ist unser Kampf. Gegen die Weltbeherrscher. Manchmal denke ich mir, na, ich bin nur ein kleiner Mensch, ich bin doch nur so ein kleines Licht. Was kann ich denn tun? Und wenn da die Rede ist sogar von Weltbeherrschern, also Mächte in der geistigen Welt, die offensichtlich eine große Autorität und einen großen Einfluss haben. Wie können wir dagegen bestehen? Im Epheserbrief, die Bibelkenner, die wissen das schon, da kommt in den nächsten Versen, wird da über die Waffenrüstung geschrieben. Das wollen wir uns dann auch gleich nochmal angucken. Aber eingeleitet wird das Ganze im Vers 13 damit, dass es heißt, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und diese Waffenrüstung im Vers 11 heißt es, die sollen wir anziehen, damit wir gegen die Listen des Teufels bestehen können. Ich habe jetzt überlegt, was ist die List des Teufels? Womit möchte er uns hier treffen, dass wir nicht ins Gebet gehen, dass wir nicht vor den Thron Gottes kommen? Was tut er da so? Der Klassiker ist Lüge. Es bringt sowieso nichts. Gebet hat keine Kraft, keine Macht, keine Auswirkung. Er kommt mit Lüge, wie er schon immer mit Lüge kam, auch zu Adam und Eva. Und wir wissen, die Bibel nennt ihn den Vater der Lüge. Das, was er am besten kann. Somit, er versucht mit Lüge uns davon abzuhalten, in das Gebet zu kommen und siegreich zu beten. Ob du betest oder nicht, macht gar keinen Unterschied. Schau, die Welt ist so groß. Schau, wie viele es gibt. Lass die anderen beten. Es kommt auf dich nicht an. Das Zweite, was mir eingefallen ist, Ungerechtigkeit. Er kommt mit Ungerechtigkeit. Und wenn er es schafft, dass wir ungerecht handeln, dann fühlen wir uns oft schuldig. Und dann kommen wir vielleicht noch zu Gott und sagen, oh bitte vergib mir meine Schuld und meine Sünde. Aber wir trauen uns gar nicht, vollmächtig einzutreten für andere, in der Fürbitte, weil wir uns ja schuldig fühlen. Wir sind ja auch nicht besser als die anderen. Somit neben der Lüge ist es, dass er uns in Ungerechtigkeit führen will. Ich habe mal auf einer Konferenz gehört, das fand ich ganz interessant, da hat er gepredigt, da ging es auch um gerechtes Handeln. Und dann sagte der Prediger auf einmal, es war eine Männerkonferenz, waren also sehr viele Männer da. Und dann sagte er so mitten rein, ich habe so den Eindruck, hier sind eine ganze Reihe Leute, die haben ausgeborgtes Werkzeug aus ihrer Firma zu Hause, eine Dauerleihgabe. Bringt das zurück und bringt es in Ordnung. Und ihr glaubt nicht, was bei uns in der Firma immer wieder an Sachen verschwinden. Werkzeug ist teuer. Ne? Wer alle Männer, die gutes Werkzeug wollen oder haben, die wissen, das kostet was. Das ist eben nicht für 1995 irgendwie so ein Ratschenkasten oder so. Ja, wenn das dann irgendwie HZ oder irgendeine Qualität ist, dann kostet das was. Und solche Dinger, die verschwinden dann einfach. Wo verschwinden die hin? Wird ja wieder neu bestellt, wird wieder neu gekauft. Ja, mein Kasten ist nicht mehr da. Das sind ungerechte Taten. Das ist Betrug, das ist Diebstahl. Und wenn sowas ist in meinem Leben, Korruption, dass ich irgendwo einfach was angenommen habe, um mir einen Vorteil zu verschaffen, was auch immer, das gibt so viele Dinge. Und wenn das in meinem Leben ist und ich will dann vor Gott kommen und eintreten im Gebet, dann kommt der Teufel und tippt mir auf die Schulter und sagt, denk mal, das Werkzeug, was du im Keller liegen hast, das ist eigentlich nicht deins. Oh ja, ich mach mal lieber halblang mit meinen Gebeten. Ein dritter Punkt ist Einschüchterung. Einschüchterung. Wenn du vor Gott kommst und betest und eintrittst und seinen Willen tun willst, ach, die anderen lachen dich doch aus. Was denken die von dir? Du musst beten. Ach, du musst beten. So einer bist du. Gebet ist doch nur für Omas oder was weiß ich was. Oder auch Einschüchterung. Ich meine, das haben wir in unseren Regionen oder Breitengraden nicht, aber es gibt viele Länder, da kann es dich dein Leben kosten. Oder du kommst ins Gefängnis, wenn du eintrittst für den Herrn Jesus Christus. Er kommt vielleicht auch mit Misstrauen, mit Zweifel. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Das kennen wir ganz aus dem Anfang der Bibel, Adam und Eva. Eva hat ihm alles schön erklärt und dann fragt er so, hat Gott wirklich gesagt? Überleg doch nochmal. Mit Zweifel ist Gott wirklich gut? Überleg doch mal das ganze Leid in der Welt. Ist Gott wirklich ein guter Gott? Meinst du, du kannst wirklich zu ihm kommen? Ein weiterer Punkt, das sind Verletzungen. Da, wo ich ein verletztes Herz habe, wo mein Herz zum Beispiel bitter geworden ist, da fällt es mir dann schwer, vor Gott zu kommen. Wenn ich enttäuscht bin, wenn ich mit anderen im Unreinen bin und da Verletzungen in mir drin sind, das macht es mir auch schwer, darüber zu kommen. Und das ist etwas, wie der Teufel uns abhalten möchte. Und als letztes über Versuchung. Wir wissen, dass Jesus, als er getauft wurde, in die Wüste geführt wurde vom Heiligen Geist, so heißt es. Und dort wurde er 40 Tage lang, hat er gefastet, und dort wurde er vom Teufel versucht. Und der Teufel versuchte ihn dazu zu bringen, Dinge zu tun, die dem Wort Gottes widersprechen. Er hat ihn herausgefordert. Somit eine der Versuchungen bei Jesus war zum Beispiel, ich schenke dir alle Reichtümer dieser Welt, wenn du mich anbetest. So, wenn du, Jesus, wenn du mich anbetest, dann werde ich dir alles schenken, dann wird es dir gut gehen. Denk mal an dich, denk mal an deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse, stell die mal oben an. Ich werde sie dir erfüllen. Wenn der Teufel da versucht, drauf abzuzielen, dann ist eines, glaube ich, auch klar, dann ist der Weg hierüber tatsächlich ein Kampf. Es ist nämlich umkämpft. Es ist nicht so, ist meine Erfahrung in meinem Leben, dass hierüber der Weg immer einfach ist und so nebenbei geschieht. So abends auf dem Sofa, wenn man gemütlich da sitzt und dann sagt, oh ja, und jetzt bete ich nochmal und jetzt tue ich nochmal Fürbitte für dies oder das oder so. Ich halte mal schnell meinen Netflix-Film an und dann werde ich jetzt mal ins Gebet gehen. Die Erfahrung habe ich in meinem Leben leider nicht gemacht. Also wenn ich da sitze und einen Film angucke, dann gucke ich den Film gerne an und dann will ich auch nicht unterbrochen werden. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber das ist etwas, wo ich merke, es kostet mich immer wieder eine Entscheidung. Es kostet mich auch unter Umständen natürlich Zeit. Es kostet mich vielleicht auch ein Stück weit Kraft. Und dann merke ich, es ist umkämpft. Es ist etwas, wo ich mich bewusst dafür entscheiden muss. Aber nochmal zurück zu Epheser 6, Vers 10. Da sagt der Paulus ja, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer vor Augen halten. Auch wenn wir etwas dazu beitragen können, dass wir uns entscheiden, dass wir Zeit dafür einplanen und so weiter, und wir zu ihm kommen, dass es letztendlich immer seine Kraft und seine Stärke ist. Und ich habe es manches Mal erlebt, dass wenn ich mich durchgerungen habe, diesen Weg einzuschlagen und nicht gar nichts zu tun oder einfach hier so, Herr, bitte mach, fertig, zu beten, dass da wieder etwas zurückkommt von ihm. Dass da in einer Gebetszeit auf einmal ich spüre oder merke, oh, der Heilige Geist, der ist mir irgendwie jetzt ganz nah. Der Heilige Geist, der erfüllt mein Herz mit etwas, was ich selber gar nicht machen kann. Mit einer Freude, mit einem Frieden oder auch mit einer Kraft und Entschlossenheit. Ich hatte es jetzt die Tage mal erlebt, da hatte ich so auch gebetet für mich. Und ich mache das dann so, dass ich ich bin da in meinem Zimmer dann hin und her gegangen und habe dann laut in Sprachen gebetet und irgendwie habe ich gemerkt, auf einmal, oh, ich wurde immer lauter und immer entschiedener in meinem Sprachengebet. Und ich dachte, Herr, oh, jetzt nehmen wir ganz Nordheim ein. Ja. Und hatte auf einmal eine Zuversicht bekommen, dass Gott derjenige ist, der handelt. Dass nicht ich es bin. Ja, ich kann mich ihm zur Verfügung stellen, ich kann beten, aber Gott ist der, der handelt. Und dieses Bewusstsein, das kam da auf einmal während des Gebets in einer Art und Weise, die hat mich total erfreut und ermutigt. Wenn wir im Gebet vor Gott kommen und sozusagen im Gebet in der geistigen Welt kämpfen, weil da Mächte sind, die sich dem entgegenstellen. Die wollen nicht, dass diese Welt errettet wird. Aber Gott möchte es. Und wir sind im Gewinnerteam. Halleluja! Du bist im Gewinnerteam. Gott hat das Buch geschrieben, nicht der Teufel. Und wenn du das Buch liest am Ende, dann weißt du, wer den Sieg davon tragen wird. Und das ist so schön zu wissen, dass die Bibel quasi wie so ein Hollywood-Film, ein Happy End hat. Es geht für denjenigen, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, super gut aus, denn wir werden in Ewigkeit bei ihm sein und dann wird keine Träne und kein Leid und nichts mehr sein. Gott wird es von unseren Augen abwischen und wir können in diesem Frieden, den man sich hier oft schon so wünscht und in seiner Gegenwart leben. In alle Ewigkeit bei ihm. Halleluja. Das ist das, was uns erwartet. Und somit, wenn wir im Gebet eintreten und kämpfen, dann ist das Erste, dass wir uns auf Gott verlassen und nicht auf unsere Kraft. Das zweite ist, dass wir in Jesu Namen beten und sprechen, nicht in unserem. Also nicht ich, Johannes, gebiete jetzt, irgendeinem Geist verschwinde, sondern im Namen Jesu beten wir. Vielleicht kennt der ein oder andere die Geschichte aus der Bibel. Da ist der Paulus vollmächtig in der Apostelgeschichte durch die Lande gezogen und hat das Wort Gottes verkündet. Und dann gab es andere Beschwörer, heißt es, die haben gesehen, oh, der Paulus, wenn der irgendwo hinkommt und betet für Kranke, die werden gesund. Und wenn er Mächten der Finsternis gebietet, dann fahren die aus. Und dann haben sie mitgekriegt und der sagt immer, der Paulus, und in Jesu Namen. Und dann haben sich 7 Brüder gedacht, das machen wir auch. Also die waren offensichtlich auch irgendwie so Beschwörer oder so. Und dann sind die losgezogen und haben einen Mann getroffen, so heißt es in der Bibel, der besessen war. Und dann kamen die zu dem und haben gesagt, im Namen von dem Jesus, den der Paulus da predigt, fahre aus. Und dann heißt es, dass dieser besessene Mann zu ihnen sagte, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich auch, aber wer seid ihr? Und dann heißt es, ist er auf sie losgegangen und hat alle 7 überwunden und sie sind nackt und verletzt aus dem Haus geflohen. Ihnen fehlte nämlich etwas. Das ist das Fundament. Und zwar die Beziehung zu Gott. Sie hatten keine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Vom Hörensagen kannten sie ihn. Sie haben mitgekriegt, irgendwie in Jesu Namen geschehen wunderbare Dinge. Aber sie selbst hatten keine Beziehung zu Jesus. Und deshalb konnten sie auch nicht sagen, im Namen des Jesus meines Herrn weiche, ne, und fliehe, du Geist der Finsternis, sondern im Namen von Jesus, den der da predigt. Somit unsere Beziehung zu unserem Herrn ist ganz entscheidend. Und jetzt wollen wir einmal nochmal auf die Waffenrüstung gucken. Wofür ist die Waffenrüstung eigentlich da, die im Epheserbrief ab dem Vers 14 genannt wird? Da heißt es, dass wir die ganze Waffenrüstung ergreifen sollen, damit wir stehen können. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Die Waffenrüstung, heißt es da, der erste Teil ist Wahrheit. Tragt Wahrheit als Schutz. Das heißt, lügt nicht. Dann kann der Teufel nämlich mit seinem ersten Punkt Lüge, ja, die er uns unterjubeln will, auch nicht landen. Und Wahrheit reden heißt für mich, das sollte alle Bereiche des Lebens durchdringen. Wenn also ich den Konrad nicht erreicht habe per Telefon und irgendwann treffe ich ihn und dann sage ich, ich habe dich 100-mal versucht anzurufen. Okay, wer hat wirklich 100-mal versucht anzurufen? Ich habe es 2-mal probiert, vielleicht 3-mal. Aber ich habe 100-mal probiert, dich anzurufen. Es ist nicht die Wahrheit. Das sind ganz kleine Dinge. Aber ich weiß, also ich habe es selbst erlebt, wie der Heilige Geist einen sensibilisiert für solche Dinge. Früher war das für mich ganz normal. Ich habe immer so übertrieben. Ja? 1000-mal habe ich das und das gemacht. Ich habe es 3-mal probiert. Na, und irgendwann habe ich gemerkt, ich spreche das aus und in mir sagt irgendwie so eine Stimme, das stimmt jetzt nicht, was du sagst. Klassiker in der Firma ist immer, du sollst irgendwas tun. Du hast von deinem Chef irgendeine Aufgabe gekriegt. Ja? Kümmern Sie sich mal da und da drum oder rufen Sie den und den mal an. Okay, ich rufe da an, ja, mache ich. So, einen Tag später triffst du den Chef wieder und was hat er gesagt, der, den Sie anrufen sollten? Ach ja, ich sollte den ja anrufen. Auch wieder der Klassiker, ich habe ihn noch nicht erreicht. noch nicht erreicht, heißt, ich habe es versucht und ich habe ihn nicht erreicht. Wenn ich es aber gar nicht versucht habe, gar nicht probiert habe, ihn zu erreichen, dann ist es schlichtweg eine Lüge. Dann muss ich sagen, tut mir leid, ich habe es vergessen. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich werde ihn jetzt anrufen. Das sind so Kleinigkeiten und Feinheiten. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist uns da wirklich sensibel macht, die Wahrheit zu reden und nur die Wahrheit. Das, was wirklich ist. Und wenn wir es nicht wissen, dann können wir nichts dazu sagen. Und wenn wir nur zweimal probiert haben, den zu erreichen, dann kann ich sagen, ich habe zweimal probiert, dich anzurufen. Oder nur, ich habe probiert, dich anzurufen, aber ich habe dich nicht erreicht. Okay, seid ihr mit mir? Das sind so kleine Dinge, aber da fängt es oft an, Wahrheit zu reden. Das nächste, was hier genannt ist, ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerechte Taten tun. Damit sollen wir uns schützen, damit der Feind eben nicht kommen kann und uns irgendeine Ungerechtigkeit vorhält und uns damit abhalten kann. Und was ist, wenn wir irgendwann doch was Ungerechtes tun? Mir passiert es immer wieder, leider. Dann darf ich damit zu meinem Herrn Jesus Christus kommen. Es heißt, er ist treu und gerecht, der uns alle Sünd und Schuld vergibt, wenn wir zu ihm kommen und ihn um Vergebung bitten. Und das ist der Punkt. Ich muss den Schritt tun. Und der Schritt ist manchmal schwer, zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr Jesus, es tut mir leid. Ich bitte dich, vergib mir das und das. Ich habe gelernt, es gibt Dinge in meinem Leben, die sich immer wiederholt haben, die so bestimmte Muster waren. Und dann hatte ich irgendwann gedacht, ich kann nicht schon wieder zu Jesus kommen. Oh Mann, der ist ja total enttäuscht von mir. Ja, wenn ich jetzt schon wieder zu ihm komme und sage, Herr Jesus, ich habe schon wieder da gesündigt und bin gefallen. Das ist ein Trick des Teufels, womit er uns dann abhalten will. Die Bibel sagt, er ist treu und gerecht und wir dürfen immer wieder und jederzeit zu ihm kommen und er vergibt uns die bekannte Sünde, die wir ihm bekannt haben und wäscht die Schuld von uns und wir sind rein gewaschen und so dürfen wir vor ihm stehen. Er ist für alle Sünde der Welt gestorben, heißt es. Das Lamm Gottes hat die Sünde der ganzen Welt getragen. Jede Sünde, jede Schuld lag auf seiner Schulter zu unserem Frieden. Wir müssen nur den Mut haben, zu ihm zu kommen und es ihm zu bekennen. Und meine Lieben, er weiß es ohnehin. Wir können vor Gott nichts verstecken. Wir können nicht so tun, ich stehe jetzt vor dir und verstecke ich irgendwas da hinten. Ja. Er weiß es ohnehin. Es ist oftmals unser Stolz, der uns dann da abhält. Dann heißt es, wir sollen an den Füßen beschut sein mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Das ist der nächste Punkt, der uns davor schützt, dass wir uns einschüchtern lassen. Dann heißt es, den Schild des Glaubens sollen wir ergreifen, den Helm des Heils, da wo Verletzungen sind, uns heilen lassen von ihm. Und schließlich heißt es dann, nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Gottes Wort. Das ist die Bibel. Damit es etwas anschaulicher ist, was kann ich denn anstelle von Gottes Wort nehmen und meinen, damit vor ihn zu kommen? Ich kann zum Beispiel in der Zeitung lesen und in Illustrierten und mich vom Kopf her bilden, dann habe ich sowas. Ja, ich komme mit meiner Weisheit und meinem Wissen und damit kämpfe ich jetzt gegen den Teufel. Ja, und dann haucht er da einmal dran, kommt vielleicht so Feuer aus dem Mund und zack, ist das Ding, habe ich nur noch so einen kleinen klimmenden Stängel in der Hand. Das wird also nicht so gut klappen. Deshalb sagt die Bibel, wir sollen das Schwert des Geistes nehmen. Das ist Gottes Wort. Und Gottes Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, nein, schärfer heißt es, als ein zweischneidiges Schwert und es durchdringt alles, Mark und Bein und überhaupt. Das ist das, was Gott uns gibt. Sein Wort ist ein Schwert und dagegen kommt der Teufel nicht so leicht an. Wenn wir gucken, bei der Versuchung in der Wüste, als Jesus vom Teufel versucht wurde, mit was hat er geantwortet? Es steht geschrieben, mit dem Wort Gottes. Und dazu müssen wir sein Wort natürlich kennen und auch darin vertraut sein. Der David, der hat in Psalm 5, Vers 4 gesagt, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. Und von Jesus lesen wir, dass er früh morgens, als es noch dunkel war, so heißt es im Markus, habe ich jetzt die Stelle nicht aufgeschrieben, doch 1,35, früh morgens, als es noch dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und er betete. Das ist das, was Jesus getan hat. Das ist das, was David getan hat. Das ist das, was du und ich, was wir letztendlich genauso brauchen. Eine Zeit mit unserem Herrn Jesus Christus. Eine Zeit mit Gott. Eine Zeit für Gott. Eine Zeit für sein Wort, eine Zeit für das Gebet. Denn nur daraus entsteht das hier. Und das ist etwas, wo ich so festgestellt habe, das ist genauso umkämpft, weil diese Zeit damit verbunden ist, dass ich zu Gott komme und dass er handelt. Und deshalb möchte der Teufel das nicht. Deshalb möchte er uns davon abhalten. Aber es ist so, so wichtig für dein und für mein Leben als Kinder Gottes hier auf dieser Welt, dass wir Gottes Wort kennen und dass wir darin gegründet sind, dass wenn der Teufel ankommt, dass wir sagen können, halt, es steht geschrieben. Aber das kann ich nur, wenn ich das Wort Gottes kenne. Ich habe von einem evangelisch-landeskirchlichen Pastor kürzlich eine Predigt gesehen und dann sagte er so, und ich sage meiner Gemeinde immer, Leute, ihr müsst Bibel lesen, jeden Tag. Ein Kapitel Altes Testament, ein Kapitel Neues Testament. Das ist das Minimum. Und da dachte ich mir, wow, evangelisch-landeskirchlicher Pastor, ein wiedergeborener, gläubiger Mann, ja, der das zu seinen Leuten sagt, ne? Ihr müsst die Bibel kennen, ihr müsst sie lesen, jeden Tag, mindestens ein Kapitel Altes, ein Kapitel Neues, das, drunter geht's nicht, so sagte er. Dachte ich mir, starke Ansage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaffe das nicht jeden Tag, ein Kapitel Altes und Neues Testament. Ich habe es mir so zur Angewohnheit gemacht, dass ich morgens ein Kapitel im Neuen Testament lese und dann oftmals, nein, nicht oftmals, das ist auch gelogen, manchmal noch etwas aus dem Alten Testament, einen Psalm oder sowas. Aber es ist etwas, was umkämpft ist. Und unser Kampf hier auf der Erde, der ist nicht gegen den Nächsten, nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen einen anderen Menschen. Es ist gegen die Mächte in der geistigen Welt, die uns davon abhalten wollen, dass wir das tun, was der Herr Jesus Christus für uns vorbereitet hat. Und er hat einen guten Weg und einen guten Plan für jeden Einzelnen von uns. Und dafür möchte ich jetzt zum Abschluss nochmal beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einen Plan für jeden hast. Dein Wort sagt, von Grundlegung der Welt an kennst du uns und hast du gute Wege für uns vorbereitet. Und ich bete, Vater, dass jeder Einzelne in diesen Wegen geht und steht und Frucht bringt, Herr, zu deiner Ehre. Ich bete, Vater, dass du uns ganz neue Freude schenkst, Herr, an deinem Wort und an der Gemeinschaft mit dir. Ich bete, dass du Freisetzung schenkst, da wo Gebundenheiten sind, in Jesu Namen. Ich bete, Vater, dass du uns jetzt erfüllst, Herr, mit einer Liebe und mit einer, ja, Leidenschaft, Herr, für diese Zeit mit dir, für die Zeit des Gebets. Herr, dass es in unserem Leben eine Priorität bekommt, Herr, wie du sie haben möchtest und die deiner würdig ist, Herr. Halleluja. Und ich danke dir, Vater, dass du über unser Vermögen hinaus und über unser Denken hinaus Gelingen schenkst, Herr. Hab Dank dafür, in Jesu Namen. Amen.